wenn man da was analysieren will und sich darüber gemeinschaftlich verständigen will, dann braucht es einen gemeinsamen Denkrahmen, eine gemeinsame Heuristik, sagt man in der Philosophie, also etwas, was einem hilft, ein Schema, was aufzufinden. Ja? Und dafür dient das Buch.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Willkommen zu unserer heutigen Episode in unserem Projektmanagement-Podcast zum Thema Konflikte. Ich habe einen sehr honoren Gast hier. Tina, danke, dass du das geschafft hast und das zu organisieren. Klaus Eidenschink, Sie haben ein neues Buch geschrieben. Erstmal herzlich willkommen.
Gerne.
Genau, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was in dem Buch so drinnen steht, beziehungsweise wie wir das auf unser Thema Projektmanagement rüberbringen. Das Buch, by the way, habe ich natürlich gelesen. Das heißt, die Kunst des Konflikts. Und es ist gespickt mit Verweisen auf andere Bücher. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo so viele Fußnoten und so viele Verweise drinnen waren und auch so viele, vor allem so kapitelweise unter den Überschriften, viele kleine Zitate von ganz vielen Leuten. Finde ich wunderbar. Und vor allem, ich finde es auch toll, es ist an sich ein tiefgreifendes Sachbuch. Es liest sich aber aufgrund der vielen Praxisbeispiele flüssig und trotzdem strukturiert kann man querlesen. Also es ist wirklich für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, können sich ein Kapitel rausnehmen, können das lesen, können es weglegen, können weiterlesen, habe ich auch gemacht. Finde ich echt sensationell und wirklich, ich mag auch das Big Picture beim Einstieg. Was erwartet mich jetzt? Also finde ich wirklich sehr gelungen. Also vor allem für so ein Thema. Also
ja, danke.
Finde ich sehr, kann ich jedem wirklich wärmstens empfehlen. Genau. So, und worum geht es jetzt da drinnen eigentlich? Die Kunst des Konflikts. Sie sagen ja da drinnen, dass es, oder ich sag mal, der vorletzte Satz im allerletzten Kapitel lautet, Sie wünschen sich mehr Kompetenz für Konflikte, weil das ja etwas ist, was man schon irgendwie üben soll. Und die Hauptaussage in Ihrem Buch, ich mache jetzt mal einen Vorschlag, das ist bei mir so angekommen, mal schauen, ob Sie das, ob ich Sie richtig verstanden habe. Aber die Hauptaussage lautet eigentlich so, nach dem Konflikt ist ja wieder vor dem Konflikt. Also es geht ja darum, etwas in Balance zu halten. Und das Ziel für die Leser könnte sozusagen sein, dass man akzeptiert, dass das normal ist, dass man Konflikte hat, erstens, dass sie da auch nicht immer gelöst werden müssen, beziehungsweise umgekehrt sogar, dass man manche auslösen muss, damit endlich mal was weitergeht. Und im Endeffekt geht es darum, sie zu regulieren. Also es geht um die Akzeptanz letztendlich, ja, dass man zwar mit auch viel Wissen so ungefähr weiß, was jetzt kommt, aber was genau passiert, das kann man gar nicht wissen. Also
nee, da haben Sie mich schon richtig verstanden. Also das ist, wobei das jetzt ein bisschen hochgegriffen ist, wenn ich sage mich, weil das ist letztlich Stand der Kommunikationsforschung, also im weiten Sinn des Wortes. Luhmann hat mal gesagt, das Gelingen von Kommunikation ist unwahrscheinlich. Also gut. Und dass das jetzt bei Ihnen einen Lacher auslöst, hängt daran, dass wir in unserer Kultur jedenfalls davon ausgehen oder hoffen, dass Kommunikation gelingen könnte, und zwar in einer speziellen Weise. Nämlich der, die Sie gerade eben in Ihrem Eingangsstatement auch schon sozusagen präsentiert haben, indem Sie sagen, na, jetzt hoffe ich mal, dass ich Sie richtig verstanden habe. Und dass Sie mich richtig verstanden haben, ist extrem unwahrscheinlich, weil das überhaupt aus meiner Sicht keine sinnvolle Kategorie ist, das mit dem richtig. Sondern jeder versteht immer sich selber, nie den anderen.
Ja, das würde ich sofort unterstreichen.
Ja. Sein eigenes Verständnis dessen, was er gehört hat. Das geht auch gar nicht anders, weil um mich zu verstehen, müssten Sie Gedanken lesen können oder in meinem Kopf denken können und nicht selber denken. Und jetzt hoffe ich aber, dass Sie selber denken und ich wäre nicht so scharf drauf, dass Sie in meinem Kopf denken können. Das heißt, Kommunikation, die ja dazu dient, Menschen zu synchronisieren, also jetzt in einem Projekt, man muss wissen, wer was macht, bis man mal fertig sein will und wer nicht mit dabei ist, oder um es jetzt mal so ganz super banal zu formulieren. Und darüber muss man reden, wenn man das weder durch Sprache noch durch Zeichensprache, sondern darauf setzt, dass einfach alle automatisch das tun, was sie tun sollen, dann wird man sehr regelmäßig im Leben enttäuscht werden. Ja, darum hat sich sowas wie Sprache entwickelt und Kommunikation. Und in dem Moment kann man wissen, muss man wissen, weiß auch jeder, dass das Nein in einer Kommunikation oder in einem Gespräch sehr viel wahrscheinlicher ist als ein Ja. Weil es gibt immer viel mehr Möglichkeiten, Nein zu etwas zu sagen, als die einzige Möglichkeit, die dann bleibt, dem zuzustimmen. Drum ist schon rein aus Wahrscheinlichkeitsrechnung das Nein wahrscheinlicher. Das haben die Menschen schnell herausgefunden, nicht nur in Projekten und in Organisationen, sondern schon, als sie mit dem Faustkeil irgendwie unterwegs waren. Also braucht man Regeln miteinander, die das Ja wahrscheinlicher und das Nein unwahrscheinlicher machen, weil man sonst eigentlich nur streitet. Ja, und dann macht man gemeinsame Regeln, Normen, trifft Vereinbarungen und so weiter und so fort. Aber jede Form von Ordnung, die man halt schafft, ist immer brüchig. Die ist immer kritisierbar. Die ist immer etwas, wozu dann wieder Nein gesagt werden kann. Gesamtgesellschaftlich kriegen wir das gerade mit. Ja, dass bestimmte Sachen, auf die man sich bislang verlassen konnte, plötzlich mit Neins behelligt werden. Ja. Und dann wird's anspruchsvoller, wenn so die Hintergrundstabilität eines Systems verloren geht. Und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um ein Stück, einen Diskurs anzuregen, wo wir wissen, ohne Konflikt kommt man gar nicht aus, weil der eine wichtige Funktion erfüllt. Da können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden. Aber und es ein Stück zur Normalisierung, dass Auseinandersetzungen notwendig sind für jede Form von Zusammenarbeit.
Ja, genau. Das finde ich ja gerade das Spannende an der Geschichte, dass man eben statistisch gesehen mit einem Nein häufiger rechnen muss und dass es also zur Normalität erklärt werden muss. Das steht ja, also ich sage jetzt mal umgekehrt, dann habe ich richtig verstanden. Auch wenn ich nicht niemals so denken werde, wie Sie denken werden. Das ist ja auch der Punkt. Da gibt's ja ganz viele Leute, die das schon gesagt haben. Auch also Perception is everything. Also jeder klebt sein Etikett da drauf und ich kann es ja nur mit meinen Augen, mit meiner Erfahrung, mit meiner Wertschätzung, aus meiner Perspektive und so weiter die Welt betrachten oder nicht nur die Welt, jedes einzelne Problem, jedes Projekt. Das geht ja gar nicht anders und drum ist es ja eben auch so, dass wir versuchen, das in der Waage zu halten, was aber nicht heißt, dass es immer in der Waage bleibt, dass es konfliktfrei, wie es so schön heißt, bleiben muss, weil es gibt ja auch ganz viele unausgesprochene Konflikte, die man in sich trägt, wo es vielleicht auch mal nötig wäre, dass die mal explodiert, dass die mal einer anträgert, dass das endlich rauskommt, was mich schon die ganze Zeit bewegt, was mich vielleicht auch nicht schlafen lässt oder was mich in einem Projekt auch vielleicht unmotiviert mitarbeiten lässt. Also die Kunst, bestimmte Dinge mal an die Oberfläche zu befördern, um, ja, wie auch andere sagen, um mal Tacheles zu sprechen, das musste mal gesagt werden und so weiter. Ja, das kann man ja auch fördern, wenn man das Gefühl hat, dass das so sein muss. Und schauen wir vielleicht mal direkt auf das Thema Konflikt und die Parallelität in Projekten. Projekte haben ein Ziel normalerweise, gibt es einen Projektauftrag und sie sind sachlich eingebettet in ihre anderen Projekte, die da drumherum vielleicht dasselbe Ziel verfolgen, vielleicht sogar ein Programm. Zeitlich regeln wir das Ganze natürlich mit einem Terminplan und sozial, da gibt es sowas wie eine Stakeholder-Analyse, die dann ja genau dazu dienen soll, zu wissen, na, wer will das jetzt, wer will das nicht. Aber ein Projekt ist ja eben per se mit der Tatsache, dass Projekte Dinge verändern sollen, das ist ja genau das Gegenteil von Operation, das Gegenteil von täglicher Arbeit, das ist ein Projekt, ja, konkreter Anfang, konkretes Ende, konkretes Ziel, bla bla. Und Sie teilen die Konflikte ja auch so ein. Sie sagen ja auch, ein Konflikt hat einen sachlichen Teil natürlich, hat einen zeitlichen Teil. Allerdings ist es nicht genauso gemeint wie im Projekt, der Terminplan. Da geht es eher um, was war davor und was kommt danach. Ja. Und es hat natürlich einen ganz großen sozialen Teil, aber letztendlich sind das auch drei Dinge, die in den Projekten ja da sind. Und vielleicht noch ein Satz dazu. In Projekten wird immer gemessen, welche, also Ziele, Zeit und Ressourcen und woran scheitern sie? An Kommunikation. Jetzt kann man sich einen von den drei Arten von Kommunikation.
Nein, da haben wir schon mal einen Konflikt, weil das unterschreibe ich nicht. Ja? Jetzt, wenn wir über Organisationen oder noch spezieller über Projekte oder sowas reden, das hat nicht nur kommunikative Gründe, warum Konflikte entstehen, sondern das hängt mit einer anderen Illusion mindestens im gleichen Umfang zusammen. Nämlich, dass man glaubt, gewissermaßen in Organisationen handeln zu können, ohne Schaden anzurichten. Mhm. Ja, und jedes Projekt richtet Schaden an, schlicht und ergreifend, weil es, wie Sie so richtig sagen, jetzt was verändern soll. Und mit dem Bestand, mit dem, wie es ist, sind ja günstige Wirkungen bislang erzielt, sonst hätte es das ja gar nie gegeben. Und da sind Menschen damit identifiziert, die sich darauf eingeschwungen haben, sonst wird das gar nicht so sein, dass man etwas verändern müsste. Und dieser Unterschied sozusagen zwischen denen, die für die Veränderung beauftragt sind, und das sind ja häufig die Projekte, und denen, die im operativen Geschäft erstmal auch zurechtkommen müssen, der zwingt vollkommen unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die Menschen da kommunizieren, woran immer man das misst, ja, die Organisation in Konflikt. Also man muss eigentlich sagen, es gibt Organisation, ist immer Konflikt. Immer. Immer. Also wer nicht keine Konflikte nicht haben möchte, der soll bitte nicht sich bei Organisation um einen Arbeitsplatz bewerben.
Der muss in den Wald gehen und alleine bleiben, genau.
Mindestens. Dann muss man immer noch schauen, ob er dann mit den berühmten Wildschweinen und Wölfen dort nicht auch ins Gehege kommt, weil auch im Wald der Platz knapp ist und die Trüffel beschränkt und man sich dann auch dort über irgendeine Art von Platzverteilung versteht.
Genau, und man sich dann darauf konzentrieren muss. Wir haben geschrieben auch, also der Mensch hat irgendwann gelernt, dass er mit Knurren und Bellen und Beißen nicht weiterkommt, darum hat er Sprache erfunden. Genau mit dieser Sprache kommt man im Wald dann aber wieder nicht weiter, weil die verstehen dann einfach nicht. Da muss man wieder knurren lernen und auf sich auf die auf die anderen.
Genau, aber jetzt um die Frage, die Sie eigentlich gestellt haben, da nochmal kurz Rechnung zu tragen. Also wenn der Konflikt unausweichlich ist, dann hängt von der Art, wie man ihn gewissermaßen versucht zu regulieren, natürlich sehr viel ab. Und da kommt ja der andere Kerngedanke des Buches ins Spiel, dass man gängigerweise denkt, Menschen hätten Konflikte. Aber wenn man genau hinschaut, ist es anders. Konflikte haben Menschen. Ja. Also jeder kennt es, dass er in einem Konflikt, man kommt wohlgelaunt nach Hause und der Partner, die Kinder, die Schwiegermutter oder wer auch immer, sagt irgendwie was einen sozusagen in einen Konflikt bringt und in dem Moment wird man ein anderer Mensch. Ja? Und die Aufmerksamkeit darauf, dass wir Menschen Konflikte nie kontrollieren können, und weil sie so wie ein Raubtier, also wie ein Konflikttiger, so unberechenbar, auch so gefährlich in einer gewissen Hinsicht sind, ist es so wichtig, Kompetenzen zu haben, eben diesen Konflikt beeinflussen zu können und nicht nur zu schüren. Ja, weil jeder auf der Welt kann einen Tiger reizen. Das kriegt jeder hin.
Ist
ja, einen Tiger zu dressieren oder zu domestizieren oder wie ein Dompteur im Zirkus zu irgendwelchen Sprüngen durch Feuerreifen zu bringen oder sowas, das kann nicht jeder. Das muss man lernen.
Genau, ist der erste Teil.
Warum ist das so wichtig?
Ja. Ist der erste Teil dieser Kompetenz nicht genau schon der, dass ich das überhaupt mal in Betracht ziehe, dass es sein kann, dass nicht Sie und ich oder wer auch immer mir gegenübersteht, dass nicht wir zwei, also eben auf der persönlichen Ebene, diesen Konflikt haben, sondern dass der Konflikt eben uns hat, weil es eben normal ist, dass wir unterschiedliche Ansicht sein können. Und dass es jetzt im Wesentlichen aber darum geht, dass wir jetzt mit dieser Erkenntnis uns ja einen Teil vielleicht auch zurücknehmen können und uns rausnehmen können und jetzt nicht in dieses gigantisch in diesen Wirbel uns hineingeben, wo ein Wort das andere gibt und wie Sie das ja wunderbar beschreiben, aber vielleicht der erste Schritt, dass man sagt so, hey, nur mal kurz klar, wir haben doch gelernt, der Konflikt hat uns, ich hab nicht die, du hast nicht mich, wir haben einen Konflikt, der uns hat und jetzt lassen wir mal schauen, wo der herkommt, weil das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wie heißt das so schön, wenn du ein Problem lösen möchtest, löse dich vom Problem. Ich bin mir jetzt mal frech und sage, wenn ich einen Konflikt lösen möchte, wobei, ob er gelöst werden muss oder
nein, nicht,
mal in welche Balance
das zu bringen ist. Das ist eine wunderbare Formulierung.
Aber dann löse ich mich doch erstmal, versuche ich mich von dem Konflikt zu lösen, indem beide oder mindestens zwei müssen ja beteiligt sein, also, oder alle Beteiligten, dass man denen mal sagt, Leute, was ist das jetzt? Das ist vielleicht eine Sache, der Konflikt, und da sind Menschen beteiligt, klar, aber Aber das ist vielleicht aus meiner Sicht der erste Schritt, dass man sagt, over vom Gas, wie mein Sohn immer sagt. lasst uns das doch mal gescheit betrachten.
Ja, also ich finde das eine wunderbare Formulierung, weil diese, sag ich mal, psychologisch würde man sagen, Selbstdistanzierungsfähigkeit, also auf die Seite treten, ne? Und erstmal auch auf eine Reflexionsebene zu gehen, was ist denn das Wesen in der Natur, die Logik, die Funktion, heißt es in meinem Buch. Also wenn man davon ausgeht, dass Konflikte es deshalb gibt, weil sie eine Funktion haben. Wir leben in einer Welt mit Evolution. Alles stirbt aus, was keine Funktion hat. Und wenn Konflikte nicht so wichtig wären für was auch immer, dann werden sie schon ausgestorben. Wenn sie schon lange ausgestorben, die halten sich in einer Hartnäckigkeit. Also ich glaube, man kann wenig so sichere Zukunftsprognosen machen, als dass eben nicht Kant der Traum vom ewigen Frieden irgendwie eintreten wird, als dass es weiter Konflikte geben wird. Ja, so, das war ja damals, als die Atombombe erfunden wurde, hat das ja alle beteiligt. Man kann es jetzt bei diesem Oppenheimer-Film wieder anschauen oder so. So klar, dass mit Erfindung auch bestimmter Mittel man bestimmte Formen von Konfliktaustragung möglichst unwahrscheinlich machen muss. Also man muss die Institution eines großen Krieges irgendwie verhindern, das über Jahrtausende hinweg ja war. Und jetzt kommen wir zu Organisationen wieder zurück. Sie haben gesagt, wir können streiten und jetzt in Organisationen würde ich den Gedanken weiter im Spiel halten, wir müssen streiten. Also eine Organisation, wo sich Vertrieb und Produktion verstehen, läuft was verkehrt.
Da kommen wir zu schon wieder umgegangen.
Ich bekenne das zu meiner Schande. Ich habe früher so Intergruppenkonflikte vor 20 Jahren her moderiert und war dann mächtig stolz drauf, dass die Leute sich verstanden haben. Aber wenn ein Vertriebler, der immer für Freiheit, für Customizing, für schnell noch ein Angebot raushauen, für Kundenorientierung, für Ausnahmen irgendwie sein muss, sonst macht er seinen Job nicht gut. Ja? Mit einem Werksleiter, der immer für Commonality, für Gleichteile, für Routinen, für
jeder Kunde Qualität
und so weiter sein muss. Ja, weil sonst macht er seinen Job nicht gut. Wenn die beiden sich auf einer sachlichen Ebene oder auch Prozesse anbelangt oder so verstehen, ist das erstmal ein Problem und keine Lösung. Ja. Das ist nicht zuletzt, ist das auch, weil das immer dieser Konflikt irgendwie zu regulieren ist. Hat man Matrix erfunden, hat man Projekte erfunden. Jetzt hat man seit ein paar Jahren, macht man das dann in Sprints und im Agile Mindset und so weiter. Aber die Mittel ändern sich. Aber das Grundproblem, dass Organisationen sich nicht auf ein Ziel hinrichten lassen, dann werden sie überintegriert, sagt man systemtheoretisch dazu, sondern Vielzweckinstrumente sind, die gewissermaßen in diesen Zwecksetzungen, die für die unterschiedlichen Abteilungen, Funktionen, Projekte, Regionen, Produktlinien oder was auch immer, immer unterschiedlich sein müssen. Dann wird ein Schuh draus, weil dann fängt man an zu verstehen, dass es sehr unterschiedliche Formen gibt, Konflikte zu regulieren, und die können halt günstiger und ungünstiger sein.
Genau, beziehungsweise was die Auslösung betrifft. Ich will ja das Beste haben, oder? Egal, ob es jetzt Shareholder Value ist, der das meiste Geld haben möchte, oder der Techniker, der die beste Lösung durchsetzen möchte, oder der Change Manager, der die sozial verträglichste Sache durchbringen möchte. Ja. Also es sucht ja jeder nach seinem Maximum aus seiner Brille mit seinem Etikett der Welt. Und wenn wenn das jetzt nicht zur Reibung kommt, und wenn die jetzt nicht an die Grenze des Wahnsinns kommen, sage ich jetzt einmal fast, dann wäre es ja vielleicht auch so, dass das eben nicht das Beste ist, was dabei rauskommt, sondern dann ist es halt vielleicht, wie so schon heißt, Win-Win ist in Wirklichkeit eben nicht Win-Win, sondern Lose-Lose, weil die beste Lösung eben sich nicht durchgesetzt hat. Da muss zwar einer bluten dafür, muss sich einer zurücknehmen, muss sich einer ärgern, muss sich einer vielleicht sozusagen geschlagen geben, aber der Sache hat es trotzdem gedient. Und jetzt vielleicht auch das Thema, Simon Sinek, der sagt ja, Unternehmen spielen das Infinite Game, das unendliche Spiel. Ja? Gegen wen wollen sie gewinnen? Hire next Jahr, den Monat, den Quartalsbericht, sondern es geht ja weiter, weiter, weiter. Und jeder, der in einer Kommunikation oder bei einem Projekt, bei irgendeinem Ziel, wie immer, zurückstecken muss, kann sich doch sicher sein, dass die nächste Chance kommt und dann bin ich dann vielleicht wieder dran. Ich muss ja nicht immer auf heute und jetzt und ist die Ende der Welt beziehen, sondern man kann ja das Leben einmal weiterspannen.
Genau. Und ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Strasser, weil Sie damit eigentlich auf das Phänomen aufmerksam machen, dass jede Form von Entscheidungsfindung, die ja häufig hinter sozusagen Konflikte dann generiert, auf einer Paradoxie beruht. Ja? Ich kann eine Situation, wo es was zu entscheiden gibt, immer als entweder mit einer Problembrille mir angucken, dann suche ich die beste Lösung. Ja, und dann und dann muss ich gucken, was habe ich für Ressourcen, welche Art auch immer und welche Problemlösungsvarianten und am Schluss komme ich zur besten Lösung. Wenn ich dieselbe Situation nicht als Problem, sondern als Interessenslage, Stakeholder-Analyse haben Sie ja gerade schon vor eingangs zu unserem Gespräch ins Spiel gebracht, als Interessenslage angucke, ja, dann muss ich mir überlegen, wir könnten Gewinner und Verlierer sein, so wie Sie gerade gesagt haben, welche Interessen sind im Spiel, mit wem muss ich koalieren, wen muss ich auf meine Seite bringen, wo sind mögliche Kampflinien und so. Und dann schaut man, dass man sowas macht, wie Sie jetzt auch schon gerade angedeutet haben, also das, was für mich gut ist, ist für alle gut. Also man generalisiert das Einzelinteresse. Wenn das nicht geht, versucht man einen Konsens zu finden. Wenn das auch nicht geht, kommt man zu einem Kompromiss am Ende. Ja? Und diesen Tod muss jeder jeden Tag entscheiden, welchen er sterben will. Weil entweder ich habe am Ende eines konfliktären Entscheidungsprozesses die beste Lösung, die keiner will, weil sie zu viele Interessen verletzt. Oder ich habe einen Kompromiss, dem alle zustimmen, der mir aber das Problem nicht löst. Mhm. Ja? Und zwischen diesen beiden Abgründen gibt's kein Way Out. Also ich habe diese berühmten Expertenlösungen von McKinsey und Co., die dann irgendwie im Hängeregister oder auf der Festplatte jetzt seit einigen Jahrzehnten verschwinden, das kennt ja jeder. Jeder weiß, was die beste Lösung ist, aber keiner will sie. Ja? Und der Kompromiss führt immer wieder dazu, dass das Problem erhalten bleibt. Und da ist no way out. Das ist ein weiterer Grund, warum nach dem Konflikt vor dem Konflikt ist. Weil es gibt in Organisationen keine Lösung, die nicht ihre eigene Kritik mitführt, weil man jede Lösung auch hätte anders, also jedes Problem auch hätte anders lösen können. Und von daher führt jede Entscheidung ihre eigene Kritik mit sich. Nämlich die Gründe, die für die verworfene Alternative gesprochen hätten. Also auch das ist wiederum ein weiterer Grund, warum Konflikte so unabdingbar sind und man die Erwartung, also es ist ja nie die Welt, die einen unglücklich macht, sondern immer unsere Erwartungen an die Welt. Das gilt jetzt für Konflikte und Organisationen und Projektmanagement auch. Ja? Also wenn ich die Erwartung habe, dass ich durch so einen Prozess ohne Konflikt, ohne Verlierer, wie Sie es gesagt haben, ohne Verluste, ohne Nachteile, ohne Schaden anzurichten, durchkommen, dann habe ich einfach eine Erwartung gebildet, die eins sicherstellt. Ich bin ständig enttäuscht und habe Grund, mich über irgendwas aufzuregen.
So, aber ein Vorteil, wenn man enttäuscht, ist man dann enttäuscht. Aber das ist genau der Punkt, dass ja jeder Erwartungen hat. Es gibt ja niemanden, der keine Erwartung hat. Und das ist genau der Punkt, die unausgesprochenen Geschichten auf der einen Seite, was ich
richtig will. Und wie reflektiert die sind.
Genau. Und auf der anderen Seite gibt es aber genau den Punkt auch, dass ich habe in Religion einmal, also vor langer Zeit in der Ingenieurschule gelernt, da waren wir so 17, 18, haben wir mal einen tollen Religionslehrer gehabt, der hat mit uns mal Sachen diskutiert. Ja. Eben so was der Unterschied ist, meinte, also wo es um Betonung geht, was ist der Unterschied zwischen alt und neu, das ist eine Frage der Betonung. Aber ich sagte, okay, nehmen Sie das Wort modern und sprechen Sie es anders aus, modern und modern, ist dasselbe geschrieben, andere Betonung, komplett andere Bedeutung. Ja, und so ist er halt reingegangen und meinte, also wie die Menschen das so sehen. Und hat dann übergeleitet auf ein Thema, dass man ja was anderes sehen kann als wer andere und dass das ganze Leben lang so wäre, weil es nur die Frage ist, in welchem Trotzalter man sich befindet. Da haben wir 18-Jährigen damals so gesagt, so, ey, Trotzalter, was will der? Mein Trotz ist selber nicht endlich Pause. Also wie auch immer, auf jeden Fall, der hat es echt geschafft, uns da mal wirklich da reinzuziehen. Und das ist auch eine Lehre, die mir geblieben ist. Jeder, Sie und ich bin jetzt mal frech und sag das so, hat immer irgendeine Trotz aus in sich, egal woher er kommt, er muss halt nur getriggert werden. Und dann verhalte ich mich halt anders. Und selbst wenn es um Änderungen geht, ist ja oft einfach nur die Frage, mein Trotz besteht darin, dass mir die Änderung einfach zu schnell kommt. Je schneller die Änderung kommt, desto vielleicht größer ist mein Widerstand. Und vielleicht geht es einfach darum, dass man mal ein paar Mechanismen erkennt. Und ich finde, Ihr Buch ist da, ja, wirklich hilfreich, weil Sie haben ja 18 verschiedene Teile, wie man reagieren kann. Generalisiert man oder macht man spezifisch oder nimmt man eben die Zeitachse oder alle diese Dinge. Genau. Das ist wirklich extrem lesenswert für alle Hörer nochmal, dass man es mal analysiert. Was könnte es denn sein? Wo sind wir denn gerade? Und wie schaffen wir es denn, aus einer eben dysfunktionalen Konfliktsituation in eine funktionale Konfliktsituation, genau, kommen, die uns wirklich weiterhilft? Noch ein Punkt, den wir am Anfang wollte ich eigentlich nochmal sagen, das erste, was ich aufgeschnappt habe als super Kommentar ist, sind Konflikte furchtbar, um beim Wortspiel zu bleiben, oder sind sie fruchtbar? Nicht ganz, genau, dasselbe Wort, da ist ein bisschen was vertauscht, aber darum, genau, geht es, einen Konflikt, der sowieso da ist, ihn fruchtbar zu gestalten und ihm das Furchtbare zu nehmen.
Genau, ganz genau. Und um das jetzt zu ergänzen, weil Sie das so wunderbar zusammengefasst haben, derselbe Gedankengang gilt nicht nur für Konflikte, sondern eben auch für Konsens. Mhm. Also auch Konsens kann funktional und dysfunktional sein. Ja, und man kann sich durch Konsens genauso zugrunde richten wie durch Konflikt. Das ist auch so eine merkwürdige Asymmetrie. Ja? Ich mache jetzt 40 Jahre Beratung, aber habe ich je explizit den Auftrag gekriegt von einem Kunden, der sagt, unser Problem ist, wir streiten nicht oder können nicht streiten und sie müssen uns das beibringen. Vielleicht so ein bisschen indirekt, ja, dass man sagt, naja, bei uns geht es zu harmonisch zu oder irgendwie sowas. Ja? Also, aber das Gelände, wenn man das mal verstanden hat, das man betritt, wenn sowohl Konsens günstig und ungünstig sein kann und Konflikt günstig und ungünstig, ja, dann hat keiner mehr das Recht, sozusagen zu sagen, so wie es ist, ist es gerade ausnahmslos gut oder gerade ausnahmslos schlecht. Mhm. Sondern man muss genau in diesen Analyseprozess einsteigen, den Sie jetzt da skizziert haben. Und wenn man da was analysieren will und sich darüber gemeinschaftlich verständigen will, dann braucht es einen gemeinsamen Denkrahmen, eine gemeinsame Heuristik, sagt man in der Philosophie, also etwas, was einem hilft, ein Schema, was aufzufinden. Ja? Und dafür dient das Buch. Ja? Also diese 18 Pole, von denen Sie da jetzt gerade so gesprochen haben, wo man sich als Hörer, wenn man es nicht reingeguckt hat, vermutlich eher erschreckt und sagt, nein, ich will mir nicht mehr als 3 Sachen merken.
Das ist 3x3x2, also es geht gut.
Naja, ich habe das hat mir das ein Kollege gesagt, naja, wie machst denn du das? Legst du dann eigentlich dieses Buch daneben hin mit dem Schaubild und mit den 18 Dingen? Weil ich komme mir das ja nicht merken. Dann habe ich gesagt, na du, ich bin gerade gestürzt und jetzt bin ich ganz regelmäßig beim Osteopathen. Und wenn ich den frage, warum es an dieser oder jener Stelle da gerade wehtut, wo er drückt, dann kommt mir der tatsächlich zu jedem Muskel, zu jeder Faszie, zu jedem Knochen in meinem ganzen Körper den lateinischen und deutschen Namen zu sagen. Das ist definitiv wesentlich mehr als 18 Möglichkeiten im Konflikt zu reagieren. Und da bin ich manchmal erstaunt, dass in unserer Branche, also auch Berater wie auch von den Betroffenen selber, die Erwartung ist, man könne ohne wirklich auch Kompetenz, die man sich aneignen muss, und da muss man sich halt so 18 solche Möglichkeiten auch merken können, in dem zentralen Lebensfeld schlechthin in Organisationen, nämlich in Konflikten, sich professionell und günstig bewegen. Also da, Entschuldigung, da wenn ich jetzt so ein bisschen kaffeetischmäßig plaudere, dann würde ich sagen, da fahre ich vom Glauben ab. Ja. Ja, also ich kann auch nicht einfach sagen, ich kann Elektrotechnik oder Regelungstechnik, indem ich einen 30-Minuten-Ratgeber, wie repariere ich eine Regelungstechnik eines Atomkraftwerks als Laie, 30 Minuten, halten Sie sich an diese 7 Überschriften. Also auf der technischen Seite wird einem das vollkommen absurd vorkommen. Oder die sieben Schritte zum Zahnarzt. Ja, einen Nachmittag und anschließend mache ich die Praxis auf und bohre den Menschen in den Zähnen rum. So läuft das nicht. Und wenn ich in einer Organisation bin und ständig mit Konflikten dealen muss, die regulieren muss, denen ausgesetzt bin, in den Sog gerate, meine eigenen unverarbeiteten Konflikte da in irgendeiner Art und Weise ständig im Spiel sind, dann zu glauben, ich kann einfach, weil ich Klaus Eidenschink heiße und ein netter Kerl bin, irgendwie dann gut da handeln. Das ist einfach absurd. Hm.
Für mich ist auch die Frage, dass es ja ein menschliches Streben ist, das man so als normal empfindet. Man ist so, wie man ist, wie Sie gerade gesagt haben, das muss ich nicht lernen. Aber ein paar Sachen, glaube ich, würden allen ganz gut tun. Und was ich mitgenommen habe aus vielen Dingen, hier auch neben Schulz von Thun, wie man kommuniziert und auf welchem Ohr man hört und all diese Dinge, finde ich extrem anschaulich und sehr praktisch. Jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, warum denn manche Sachen vielleicht schief laufen, weil doch jeder irgendwie nach Anerkennung und Zugehörigkeit sucht. Und wenn ich jetzt in den Konflikt gerate, dann geht mir das vielleicht abhanden, weil ich eine andere Meinung habe. Und ist gerade das Thema, aber auf der anderen Seite, was macht das jetzt leichter, mich da trotzdem hineinzubegeben, selbst wenn ich diese Erkenntnis habe, dass wir jetzt einen Konflikt oder dass wir bestimmte unterschiedliche Dinge mal rausbringen müssen. Und da halte ich das Thema Vertrauen für extrem wichtig, dass mit dem Ausbrechen des Konflikts ich trotzdem das Vertrauen in der Gruppe haben darf, dass ich danach immer noch anerkannt bin, wie ich es vorher war, und hoffentlich auch immer noch irgendwie zugehörig bin und es nicht hinterher heißt, naja, was hat er jetzt wieder gesagt? Also jetzt brauchst du, also das ist unfassbar, aber jetzt klar, quasi schließen wir zumindest mal für eine Zeit aus unserer Gemeinschaft aus. Und dieses Vertrauen, kurzes Thema Richtung agile Welten, da gibt's feste Teams und aus meiner Überzeugung ist das Thema, ob jemand agil arbeitet oder nicht, der wesentliche Vorteil davon ist, dass ich ein festes Team habe und dieses Vertrauen herstelle, um diese Konflikte austragen zu können, die ich im Rahmen meines Produktentwicklungsprozesses habe, der da heißt, ist das gescheit, ist das blöd, wer wütend ist, warum machen wir das jetzt, bauen wir das später ein, der kennt sich nicht aus. Und das kann ich alles durchdiskutieren, weil ich eine feste Gruppe bin, die sich gut kennt, die vielleicht ja mehr als einfach nur Arbeitskollegen sind und die eben dieses Vertrauen haben, dass wenn wir jetzt diskutieren, dass wir das als Gruppe überleben.
Ich stimme erstmal sozusagen zu und jetzt widerspreche ich. Oder ergänze es zumindest.
Bitte gerne. Ja.
Also, zum einen ist gewissermaßen der Fokus, den Sie setzen, also mit dem auf Zugehörigkeit, der ist auch nur ein Pol. Ja, weil es ist nicht nur so, dass es Menschen gibt, die Angst haben, die Zugehörigkeit zu verlieren, sondern es gibt mindestens genauso viele Menschen, die Angst haben, gewissermaßen, wenn sie keine Einzigartigkeit, keine Wirksamkeit mehr haben in Gruppen, also sozusagen als graue Maus in der Gruppe verschwinden, Ängste entwickeln. Mhm. Und für Menschen dieser Art, für die ist es viel schwierig, also für die kriegen Ängste, wenn alle sich so gut verstehen, dass man eine Beißhemmung hat dem anderen, weil er ja mein Freund oder meine Freundin ist, dann nochmal zu widersprechen. Und es wird ja viel diskutiert mit dem sicheren Ort und psychologische Sicherheit in Gruppen und so weiter und so fort. Und da sage ich, das ist schon richtig, dass man das im Auge haben muss. Und gleichzeitig auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Ja, ich habe wirklich Teams, die konnten sich fetzen. Da war wenig Vertrauen, dass einem das nicht auch mal vorübergehend übel genommen wird. Aber es waren Leute, die damit zurechtkamen, wenn sie auch mal nicht von allen geliebt werden. Also sozusagen, wenn man das Vertrauen in die Gruppe ergänzt durch das Selbstvertrauen auch mit Neins, mit Widerspruch oder auch mal punktueller Anfeindung zurechtzukommen, dass ich nicht einfach nur weil ich ein netter Kerl bin, mir zugehört wird, sondern dass ich mir das Rederecht auch mal erkämpfen muss und nicht immer so drauf setzen kann, dass jeder nachfragt, was ich auch noch zum Thema denke und so weiter und so fort. Also das ist, wenn man aus dem Buch oder aus dieser ganzen Konflikttheorie, über die wir jetzt reden, was mitnehmen will, ist immer, wenn man einen Aspekt, einen Pol für wichtig hält, dann hat man meistens was Wichtiges auch gefunden. Von daher widerspreche ich Ihnen gar in keinem dem, was Sie eben gesagt haben. Aber gerade wenn man so einen Pol gefunden hat und ihn ausformuliert und ihn für Wichtigkeit hält, dann gleichzeitig zu schauen, okay, und was ist jetzt die Downside dessen, was ich gerade für richtig halte? Was ist der Nutzen im gegenteiligen Ansinnen? Ja, das hat der Schulz von Thun ja einmal mit seinem Wertequadrat irgendwie konzeptualisiert. Da kommen wir ja auf vertraute Modelle anderer Art jetzt wieder zurückgreifen. Und gleichzeitig, welche eigenen inneren Konflikte habe ich? Und das ist ja in dem Buch auch sehr, sage ich mal, ausgiebig behandelt. Da könnte man ein längeres weiteres dazu schreiben, weil ungünstige innere Konflikte haben immer die Tendenz, das Blut für den Konfliktvampir abzugeben. Weil aus unbearbeiteten eigenen innerpsychischen Konflikten werden soziale Konflikte. Wenn ich mich selber nicht mag, dann erwarte ich das von anderen. Und wenn die das nicht tun, dann sind die böse. Weil es viel einfacher ist, mich mit ihnen, wenn sie mich nicht mögen, zu streiten, als mit meinem eigenen inneren Kritiker. Ja, weil dann, also oft, wenn ich Konfliktmoderation mache, ist es so, dass zwei kommen, die haben einen Konflikt miteinander. Und wenn es gut läuft, gehen die raus bei der Tür und jeder hat einen Konflikt mit sich.
Ja, genau. Und schaut sich und hat oder lernt irgendwann mal, dass er sich morgens vielleicht einfach mal 2 Minuten in den Spiegel schaut und sich fragt, wer bin ich, wen sehe ich, bin ich der, den ich sein möchte? Oder was ist die Differenz davon? Weil das ist ja das, was ich dann projiziere auf die anderen. Meine Defizite müssen dann die anderen ergänzen.
Genau. So und mit innerseelischen, psychischen Konflikten muss man sich halt anders beschäftigen als mit sozialen. Das Buch geht ja über soziale Konflikte primär mal. Aber die lassen sich nicht verstehen und auch vor allem nicht regulieren, wenn die inneren Konflikte zu dominant sind in den beteiligten Personen. Ja, darum ist das ein Beobachtungspunkt für jede Art von Konfliktmoderation. Ist es wirklich ausschließlich ein sozialer Konflikt oder sind da 1, 2, 3 Leute dabei, die ihre eigenen so wenig Toleranz haben für ihre eigenen inneren Spannungszustände, dass sie aus dem inneren Spannungszustand immer einen äußeren machen müssen und das selber noch gar nicht mal merken oder das so interpretieren, sondern es läuft halt unbewusst, wie man in der Psychologie sagt. Also so gesehen sind halt Konflikte immer auch ein relativ komplexes Zusammenspiel von sozialer und psychologischer Dynamik.
Jetzt Frage, wenn ich über ein Projekt spreche, dann mache ich auch einen Terminplan, nachdem ich mir vorher Gedanken gemacht habe über die Inhalte, habe eine Work-Breakdown-Structure, wie auch immer, oder teile das auf in was ich weiß, Version 1, 2, 3 im Agilen, fange an mit einem MVP, mit einem Minimum Viable Product und whatever man heutzutage als Möglichkeit findet, die großen Dinge, wie sagst du, wie isst man einen Elefanten, ja, Stück für Stück, okay, Elefanten isst man gar nicht, aber man zerlegt große Dinge in kleine Dinge. Nee. Könnte man jetzt nicht den Konflikt auch auseinandernehmen, indem man sagt, wir erkennen alle, dass wir jetzt gerade irgendwie feststecken im Sinne von, es geht nichts weiter, also wir kommen auf keinen Nenner, es explodiert alles nur, also es ist hoch dysfunktional, wir befetzen uns, sind unter der Gürtellinie oder auf einer persönlichen Ebene, die einfach nichts bringt. Könnte man jetzt einfach sagen, wir haben doch gelernt, dass es 3 Dinge gibt, ja, den sozialen, einen inhaltlichen oder einen zeitlichen Teil dieser Konflikte. Jetzt schneiden wir mal einfach einen weg oder konzentrieren uns auf einen und machen ein neues Meeting, wo wir dann die anderen 2 besprechen. Ist das überhaupt möglich? Also von außen gesagt kann man sagen, naja, wenn es euch nur zu früh und zu schnell geht, ja, dann besprechen wir heute mal nur die Sachen und wann wir die dann umsetzen, besprechen wir später. Und wer das gut und schlecht findet, besprechen wir dann vielleicht dazwischen nur mal kurz, aber heute, und das ist gerade das Schwierige, mal nur eine sachliche Diskussion. Und ich glaube, das ist ad absurdum geführt, weil genau das geht einfach eben nicht, weil es halt immer noch dieselben Menschen sind.
Naja, das ist eben genau die Frage von der Regelungskompetenz, die halt im Raum ist und durch die beteiligten Personen irgendwie, aber natürlich auch durch die Unternehmenskultur, durch die Regeln, wie man in der Firma spricht oder heute auch nicht und wie man Konflikte anspricht. Das sind alles Dispositionen, die dann es entweder erschweren oder erleichtern zu sagen, okay, also im Moment schaut so aus, als ob wir 2 uns nicht mögen. Und also, weil du kannst gerade sagen, was du willst, ich bin immer dagegen. Ja? Ist das jetzt tatsächlich ein persönlicher Konflikt oder hat der was mit den Rollen zu tun, die wir in diesem Projekt haben, oder agieren wir da auf einer persönlichen Ebene nur was aus, was sachlich ungeklärt ist, ja, und dann dazu führt, dass man zu überfixierten Meinungen kommt, weil wenn man sich bei irgendwas nicht auskennt, ist es ja immer besonders einfach, eine klare Meinung zu haben. Mhm. Ja. Oder andersrum, wenn man eine klare Meinung hat, präsentiert jeder Mensch eigentlich nur seine Inkompetenz. Ja. Weil wenn man von irgendwas versteht, denkt man differenziert und ist sich nicht so sicher, ob das jetzt dann wirklich funktioniert oder nicht. Also jedenfalls sehr häufig, ja, darum sind wir ja in den politischen Diskussionen, ja. Je weniger die Leute von irgendwas verstehen, desto klarere Ansicht haben sie. Und das ist in Projekten oft nicht anders. Also wie oft habe ich das erlebt, dass irgendwelche fixierten, hochideologisch aufgeladenen, es geht nur so Positionen, eigentlich ein Cover sind für Unsicherheit oder Inkompetenz oder dass man irgendeine Aufgabe überhaupt noch nicht durchdrungen hat oder letztlich alle der gemeinsamen Meinung sind, man hat, das ist eine Mission Impossible, weil es gibt so wenig Ressourcen drauf oder, also, ist gerade egal, wie man das beschreibt. Drum ist dieses Ausloten, um was geht's eigentlich, ja? Was steckt hinter einer Drohung? Was steckt hinter einer Schuldzuweisung? Was hängt hinter diesem Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, wenn man jetzt mal die zeitliche Dimension mal hier ebenfalls noch mit dazu nehmen? Ja, und sowas dann auch gemeinschaftlich zu reflektieren und dann kommt man vielleicht auf einen inneren Konflikt, nämlich dass jemand Angst hat und deshalb droht. Ja. Oder kommt drauf, dass irgendwelche Ressourcen fehlen, also eher ein sachliches Thema und dergleichen mehr. Und dann wird halt ein Konflikt differenzierter behandelbar. Ob das dann so konsequent machbar ist, wie es ist jetzt mal eher ja auch jetzt das unseres Gesprächswillens so skizziert haben, es wird wahrscheinlich eher die Ausnahme sein, dass man dann per Order of the Mufti, also per Instruktion irgendwie sagen kann, heute bleibt es nur sachlich. Aber die Idee dahinter, die Sie ja jetzt hier reinbringen wollten, nehme ich an, dass man, systemtheoretisch würde man sagen, es geht dann, wenn ein Konflikt oder auch ein Konsens sich so eingeschwungen hat, dass immer das Gleiche passiert, ist ja die Aufgabe, sowas zu tun, was das Muster unterbricht. Es braucht einen Prozessmusterwechsel. Und wenn man sich in der Gruppe nun drüber verständigen kann, dass es das braucht, dass man, also wenn man es so weitermacht, nichts Neues mehr dabei rauskommt. Jetzt kann man noch tausendmal die Türklinke drücken bei der verschlossenen Tür, es wird nicht aufgehen. Also muss man sich nach dem Schlüssel oder nach dem Schloss oder irgendwie sowas machen.
Ja.
Das ist halt häufig die wichtigste Schwelle oder die problematische Schwelle, dass man zeitgleich alle Akteure sich mit der Einsicht beschäftigen, also so, wenn wir weitermachen, geht's gemeinsam in den Abgrund, ja, oder es dreht immer nur im Kreis und wir haben außer Energieverbrauch keinerlei Gelände gibt.
Wenn ich das gerade aufgreife, wenn wir so weitermachen, wenn es jetzt in den Konflikt geht und man hat da so eine Runde hinter sich und es wird nichts, so weitermachen, keine gute Idee, abbrechen, neu ansetzen, aber dann vorbereitet ansetzen. Also was ich gerne mache ist, bei Dingen und wenn es bei uns um Ressourcenmanagement geht und so weiter, da geht dann schneller mal auch wirklich ins Eingemachte um Transparenz. Mein Standardspruch ist immer, Transparenz ist super, aber halt bei den anderen selber reinschauen lassen geht gar nicht, reinschauen beim anderen toll, her damit. So, und das ist ja, das hat ja immer ein Riesenthema. Aber es gibt auch immer dann auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal extra vorzubereiten und zu sagen, gut, schreibt doch mal jeder für sich auf und so wirklich aufgeschrieben, vielleicht nochmal selber laut vorgelesen. Worum geht's eigentlich? Was darf nicht passieren? Wovon will ich mehr? Wovon weniger? Was fangen wir an? Was hören wir auf? Dass man das einfach mal runterbricht, aber das aber aufschreibt und das vielleicht sogar anonym in der Box schmeißt, bevor man sich wieder trifft, dann die einzelnen Dinge rausnimmt, damit man nicht mehr weiß, von wem es geschrieben ist vielleicht, damit Themen auf den Tisch kommen, Und dann steht halt irgendwann auch was Persönliches drinnen, was halt nicht passieren darf. Wobei, wenn es zu persönlich ist, dann weiß man wieder, von wem es kommt, ist auch klar. aber sich vorbereiten, also Konflikte weiterbringen, sage ich jetzt mal. Ich vermeide das Wort Konflikte zu lösen und ich sage mal, dass man den
Spruch macht. Ich finde es gerade gut, dass Sie das hier nochmal reinbringen, weil das sind jetzt alles potenziell Mittel, um einen ungünstigen Konsens oder zumindest Zustand für, wo sich die Kommunikation im Kreis dreht, ja, also dann einen Konflikt zu schüren oder zu evozieren, also hervorzubringen. Und das kann man natürlich zum Beispiel, indem man ein Stück Sicherheit schafft, indem da jeder was dazu beitragen muss und sich nicht damit einer exponieren muss und damit zum Außenseiter Ängste haben muss oder zum Querulanten werden könnte und so. Also da gibt's ja auch unendlich viel weises Zeug, gute Bücher und erfahrene Leute wie Sie oder so. Es ist einfach wichtig es verbessert sich halt nochmal was und dann sind wir wieder bei diesen 18 Bubbles, ja. Wenn man solche Mittel, die Sie jetzt da skizziert haben, und da könnte ich jetzt selber auch noch ein paar dazulegen, weiß, für welchen Zweck, also welche Art, also welchen Leitprozess einer Konfliktdynamik damit bearbeitbar wird und so, weil damit auch eben das gemeinsame Verständnis, warum man das tut, verbessert, und zwar nicht auf einer normativen Ebene. Jetzt musst du besser werden im Konflikt und jetzt schreibe ich hier so rum und so, weil viel an Konfliktverschärfung, ungünstige Verschärfung, tritt ja ein in dem Moment, wo moralisiert wird. Ja. Also gewissermaßen einer dem anderen sagt, was eine gute Art wäre, im Konflikt zu reden.
Der letzte Angriff, und, ich habe keine Ahnung.
Ja, und das mag sachlich ja sogar noch richtig sein. Ja, oft sind ja dann diese Vorschläge und so weiter super. Nur, dass gerade der, das zu dem Zeitpunkt zu mir sagt, ja, das geht gar nicht. Ja, weil niemand will sich gern belehren lassen, niemand will gern als der Minderbemittelte jetzt in Konfliktkommunikation dastehen, niemand will so gern ein Risiko eingehen im Konfrontieren von anderen, wo man eh schon weiß, wie empfindlich der ist und so weiter und so fort. Und in diesem Gelände zu hoffen, man käme, ohne dass man auf Minen tritt, raus, das ist illusionär in vielen Fällen. Drum ist es wichtig, eben genau mit ungünstigen Verhaltensweisen vom anderen besser zurechtzukommen, als darauf zu setzen, dass der andere günstige Verhaltensweisen an den Tag legt. Also mir ist das oft eben auch da in Organisationen zu einseitig. Dann werden, jetzt machen wir irgendein anderes Beispiel, was nehme ich gerade, Feedback, ja, geben. Ja, und wie viele Schulungen gibt's in Deutschland in Firmen, wo man lernt, besser Feedback zu geben? Unendlich viele. Das gibt's eigentlich fast in jeder Organisation. Aber gibt's denn Schulungen, wo ich besser wäre, Feedback zu verarbeiten? Ja, weil wenn ich die Leute hier im Coaching habe und frage, naja, warum kommen sie her? Ja, schlechtes Ergebnis im 360-Grad-Feedback oder in der Mitarbeiterbefragung. Dann sage ich, ja, was steht denn da drin? Dann sagt er zu mir, ja, was da drin steht, das sagt mir meine Frau schon seit 30 Jahren. Also das Problem ist ja gar nicht das Fehlen von Feedback, sondern dass Menschen sehr wohl, da haben sie was, da habe ich was und jeder andere Mensch auch, wo man immer mal wieder ein Feedback kriegt dazu, das vielleicht selber sogar als nicht ganz unproblematisch empfindet, wie man sich da verhält und so. Aber die Fähigkeit, es zu verändern, fehlt. Und es ist ein weiterer Boden halt für viele Konflikte, dass da die Leute sagen, Mensch, scheiße, jetzt ist das Thema schon wieder auf dem Tisch und ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Jetzt sagt man es der 15.
Ich glaube, es ist nicht ein ganz, ganz springender Punkt, und apropos springen und rauskommen, wir müssen auf die Uhr schauen, damit man kann über alles reden, nur nicht über die Zeit. Wobei, wir könnten jetzt aus gefühlt die nächsten Stunden miteinander reden, aber mein Abschluss wäre an der Richtung, dass es auf der einen Seite eben die Fähigkeit betrifft, also sich ein bisschen rauszunehmen und diese Konflikte überhaupt einmal zu akzeptieren, dass die immer da sind, dass man damit lebt, genau wie Sie am Anfang schon gesagt haben, es gibt öfter ein Nein als ein Ja. Und dass es ganz viel mit sich selber zu tun hat. Und bei der persönlichen Schiene, wie Sie es gesagt haben, Feedback, ist es nicht so, dass ein ganz, ganz großer Schritt in der persönlichen Richtung zu tun ist, indem man nach all der Erkenntnis, die man vielleicht schon hatte, dann aber tatsächlich um Hilfe fragt, erstens. Und zweitens, was das Schwierige vielleicht noch dann ist, diese Hilfe auch anzunehmen. Und damit kann man dann ja mal weiterkommen. Weil lesen kann man viel, und wie Sie gerade gesagt haben, meine Frau sagt, man ist auch bei mir so, ja, ich komme notorisch zu spät. Das wissen alle, ja, aber das macht es nicht besser. Und es liegt irgendwas da in der Luft, was gelöst gehört, ja. Aber irgendwann muss man sich halt mal, ja, auch helfen lassen, und damit ich mir helfen lassen kann, muss ich erstmal jemanden fragen, der mir überhaupt helfen will, und dann hilft er mir, und dann muss ich es annehmen. Und dann kann irgendwas weitergehen, oder?
Ja, also das teile ich. Dann sind wir ja wieder bei dem, so, wo ich sage, man lernt jetzt Konfliktregulation nicht mit der Muttermilch, ja, sondern das ist eine soziale Kompetenz, die man genauso eigentlich lernen müsste wie sprechen und rechnen und Autofahren und sonstige, sage ich mal, Basisfertigkeiten in einem sozialen Leben. Und wenn wir uns darauf verständigen könnten, oder das auch ein Stück die Botschaft von unserem Gespräch ist, dass niemand damit rechnen kann, dass wenn er in ungünstigen oder in schmerzlichen oder auch leiderzeugenden Konflikten ist, dass das von selber weggeht, dann hat sich's gelohnt.
Ja, dann vielen Dank für diese Botschaft, die sich von Anfang bis Ende jetzt nochmal durchgezogen hat sozusagen. Also mit Konflikten umgehen erfordert eine bestimmte Kompetenz. Das Buch hilft einem dazu, viele Einblicke zu bekommen. Meine Empfehlung ist es, ich habe mich wirklich, konnte kaum aufhören zu lesen, fand es extrem spannend. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, und allen Zuhörern wünschen wir fruchtbare Konflikte, weil ohne geht's nicht. Und ja, viel Spaß, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, dann also vielen Dank für das wirklich launige Gespräch. Ich teile das, dass man das hätte länger noch machen können und fortsetzen können. Und jetzt hoffe ich, dass die Hörer in irgendeiner Stelle unseres Gesprächs für sich daraus profitieren konnten. Vielen lieben Dank.
Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.